Haltung ist ein bisschen wie Gesundheit. Es ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Haltung. Deswegen ist das für uns die absolute Superkraft im Coaching. Und du kannst der beste Coach der Welt sein, alle Techniken kennen. Ohne Haltung wird das Coaching nichts. Deswegen hör dir genau diese Folge an.
Aktiv zugehört. Insights aus Coaching und Therapie. Der Podcast mit Frauke Niehus und Timo Schlage.
Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Aktiv zugehört. Heute geht es um die Superkraft, nämlich um Haltung. Frauke, was für dich heißt Haltung im Coaching?
Oh, in Therapie und Coaching Haltung. Also ich glaube, für mich ist die wichtigste Haltung, dass die Ideen möglichst aus dem Klienten selbst rauskommen und dass meine Aufgabe ist, dem Klienten zu ermöglichen, in einen Zustand zu kommen, in dem er sich sehr gut spürt, genau weiß, was er braucht und sich so sicher fühlt, dass er kreativ werden kann, dass er um die Ecke denken kann, dass er weiter denken und fühlen kann, als er das bisher gewohnt ist. Und das ist meine Rolle, aber es entspricht auch meiner Haltung. Und tatsächlich, weil du gesagt hast, das war deine Idee zu sagen, die Folge Superkraft Haltung zu nennen. Tatsächlich, wenn man alles reduzieren würde in meiner Arbeit, dann wäre es das, was mir am wichtigsten ist, ne? Wo einem auch so deutlich wird, wie wichtig Haltung oder wie zentral die Haltung ist. Das ist ja im Grunde genommen so der Boden, der Nährboden, auf dem alles wächst oder halt eben auch nicht. Wie siehst du es oder was ist deine Haltung?
Ganz genauso. Ich würde nochmal unterscheiden zwischen Verhalten und Haltung. Und Verhalten kann man sagen, neutral, absichtslos, oder die Mediatoren sprechen von Allparteilichkeit. Also das sind so viele Stichworte oder Erklärungen, die man machen kann, wie man sich zu verhalten hat, damit das Coaching gut wird. Und für mich ist es Unterschied zwischen Verhalten und Haltung, weil auf so einer logischen Ebene zum Beispiel würde ich Haltung irgendwo zwischen Werten und Sinn verorten. Das heißt, das ist das, was in mir steckt. Wenn ich das wirklich spüre und fühle, dann kommt das Verhalten automatisch. Und ich finde, es macht einen großen Unterschied. Ich habe ja zweimal in den USA gelebt, ob ich dann in einem Restaurant oder im Callcenter auswendig gelernte Sprüche höre, wie "We're having such a great day at the Hilton. It's a pleasure to serve you. My name is Timo. How can I help you?" Dann weißt du, das ist einfach abgespult.
Ja, ist nicht authentisch.
Wenn du aber hingehst und war es gerade gestern im Restaurant, wo ich etwas zu spät kam zum Frühstück und fragte, hey, gibt es das Obst noch, das Geschnibbelte? Und der Kellner hätte auch sagen können, hey, sorry, haben wir schon geschlossen, weil der Rest stand noch da. Ja, ich hole es gerade mal aus der Küche. Das hat er nicht in dem Training gelernt, sondern das ist halt die Haltung, die dahinter steht. Oder als Angestellter irgendwo sehe ich was, wo ich, keine Ahnung, Blume braucht Wasser, der Treste der Kaffeemaschine ist voll oder der Kollege hat seine Kaffeemaschine in der Küche stehen, seine Kaffeetasse stehen lassen, auf der Spülmaschine nicht eingeräumt, motze ich rum, ignoriere ich es und hoffe, dass es wer anders macht oder stelle ich es eben damit rein. Das sind halt so Kleinigkeiten und das ist Verhalten. Und ich finde, das Verhalten folgt der Haltung und die Haltung ist so ein Leitsatz. Wie gehe ich durchs Leben? Grundsätzlich als Mensch, in meinen verschiedenen Rollen, als Unternehmer, als Vater, als Nachbar, als Arbeitgeber, als wie auch immer. Und als Coach natürlich. Und was denke ich? Wie gehe ich mit mir um in dem Augenblick? In welchem Zustand befinde ich mich mental, wenn ich ein Coaching starte? Und das ist für mich das alles Entscheidende. Und darunter folgen dann ganz viele Ebenen des Verhaltens.
Also es hat sich auch so, oder was du gerade geschildert hast, hat mich auch erinnert an, erfülle ich etwas formal oder vom Sinn her? Ne? Also sage ich, nee, tut mir leid, jetzt ist es halt irgendwie 22:30, es geht nicht mehr. Oder ist der Sinn, den Gast glücklich zu machen, dem eine gute Zeit zu machen, eine freundliche Beziehung anzubieten? Und dann erfülle ich das halt auch über die Formalitäten hinaus. Ne? Das ist eine ganz andere Zielsetzung, ist eine ganz andere Motivation. Da würde ich dir zustimmen. Und ich habe eben gedacht, als wir so unsere Haltung auf den Punkt gebracht haben, gut, Folge zu Ende. Also hätten wir es ja eigentlich schon fertig. Sehr komprimiert. Aber da gehört ja ganz viel zu, ne? Also zum Beispiel, da gehört ja auch ein Menschenbild dazu. Wie erlebst du deinen Klienten oder wie konzipierst du deinen Klienten? Was glaubst du von ihm? Und wenn man so arbeitet, dann gehört natürlich, das geht natürlich nur, wenn man der festen Überzeugung ist, dass der Klient sein eigener Experte ist, dass er kluge Sachen macht, dass nichts von dem, was er macht, sinnlos oder dumm ist, sondern dass das alles einen klugen Sinn hat, dass er in der Lage ist, eigenständige Lösungen zu finden, kreativ zu werden. Und ich glaube, auch das spürt unser Klient. Und das ist was ganz Wichtiges.
Ich würde noch einen Schritt weitergehen. Ich würde nicht nur sagen, Mensch, lieber Klient, du wirst schon gute Lösungen finden. Sondern ich merke, wenn ich so im, also selber im Coaching merke ich es ja nicht, wenn ich mir so eine Aufzeichnung hinterher anschaue, dann bin ich halt so im Flow mit dem Klienten, dass es quasi eins wird. Und dann gehe ich unterbewusst, wenn wir es mal als Inselmodell nehmen, was wir irgendwie oft zitieren in einer Ausbildung, dass ich wirklich auf die Insel des anderen gehe und sage, wow, wie ist denn der Blick auf die Welt aus Sicht einer alleinerziehenden Mutter? Ob ich dann sage als Coach, oh Mensch, ist bestimmt schwer, oder ob ich es wirklich so ja mit erlebe von ihrer Sichtweise, von ihrer Insel aus. Und das, finde ich, macht nochmal, das kann man schlecht in Verhalten definieren und beschreiben. Es macht für mich einen Unterschied, ob ich quasi mit dem Klienten im Boot sitze, sein Boot kennenlerne, wie ist es? Ach, der rudert mit links, nicht mit rechts oder keine Ahnung. Und dann sind wir eben ein Team. Als wenn ich von außen gucke und sage, ach, interessant, so, du hast also ein Haustier und ich nicht. Also das macht nochmal einen wirklichen Unterschied. Und eben auch dieses anzuerkennen, der Konstruktivismus, den wirklich, glaube ich, jeder Coach, jedes Institut sich auf die Fahne schreibt, aber wie stark leben die Leute ihn denn? Und wenn ich den wirklich 100% lebe mit meinem Klienten, mit meinen Kindern, wird nie vergessen, als die noch wirklich klein waren, so 3, 4, wir hatten gerade ein Haus gekauft, uralt, frisch restauriert, die hatten so wunderschönen alten Dielenboden. Und ich war oben im Bad und wunderte mich, warum es gerade so leise ist unten im Erdgeschoss. Und erst kann man sich freuen und dann kommt ja, also die Eltern von euch werden mich verstehen, dann kommt so dieser Gedanke, oh weia, es ist zu ruhig, was machen die wohl gerade? Und dann saßen also beide auf dem Tisch, in der Mitte die Blumenvase, außenrum alle Milch und Säfte und sonstigen Getränke, die sie finden konnten im Kühlschrank und eine riesige Pfütze und in der Mitte die Blumenvase. Und ich kam dann die Treppe runter und ein Teil von mir, was macht ihr denn da? Und dann durchgeatmet. Und ein anderer Teil von mir fragte dann, hey, wofür ist denn das gut, dass ihr die ganzen Sachen da in die Blumenvase gehst? Papa, weißt du, die Blumen sollen auch nicht den ganzen Tag nur Wasser trinken. Und ich finde, wenn ich halt das unterstelle, was man ja bei kleinen Kindern sicherlich einfacher tun kann als bei einem erwachsenen Menschen, dann hilft das unglaublich, durchs Leben zu gehen und gerade auch im Coaching.
Und ich glaube, du hast ja jetzt zwei Sachen genannt. Das eine ist, wirklich miterleben zu wollen, sich wirklich ins System des anderen begeben zu wollen und das mit ihm nachspüren zu können, um es wirklich verstehen zu können. Und das ist ja was, wo unser Klient merkt, dass wir ein wirkliches, authentisches Interesse an ihm haben. Wir wollen ihn wirklich verstehen und das wirkt sich ganz viel auf die Bindung aus und auf die Beziehungsgestaltung. Und auch das Zweite, was du gesagt hast, vom Konstruktivismus her, also dass wir nicht glauben, dass es die eine objektive Wahrheit gibt, sondern dass wir das alle konstruieren und dass es 1000 verschiedene Wahrheiten gibt. Und mich nicht hinzustellen und zu sagen, ich weiß es besser und meins ist das Richtige, sondern zu sagen, es gibt ja eine absolute Vielfalt mit vielen, vielen guten Gründen. Und man kann die Welt auf ganz unterschiedliche Arten wahrnehmen, erfassen und konzipieren. Und keins ist besser oder schlechter, sondern es geht nur darum, zu verstehen, wie es jetzt hierzu kommt und welche anderen Möglichkeiten es dann für den Klienten eventuell noch gibt, ne, und welches für ihn die hilfreichste ist, ohne das in der Form zu werten. Auch das wirkt sich ganz stark auf die Bindung und Beziehung und das Miteinander aus, ne, beide Sachen, die du jetzt genannt hast. Und das glaube ich auch, also Bindung und Beziehung, das ist ja auch was, das kann man nicht so richtig messen, sondern das kann man spüren. Und ich glaube, wenn wir diese Haltung haben, dann haben wir ganz viele Dinge, die zu einer sehr konstruktiven, ich sage jetzt mal gesunden Bindung und Beziehung führen, die unser Klient spürt. Und ich glaube, das ist die Grundlage dafür, dass viele Prozesse überhaupt funktionieren können. Wir brauchen genau diese Sicherheit und dieses Erfahren, um in diesen Zustand zu kommen, wo wir uns selber vertrauen, wo wir uns selber trauen, hinzugucken zu dem, wie ich wirklich bin, auch die ganzen Anteile, die ich vielleicht nicht mag, vor denen ich Angst habe oder bei denen ich Angst habe, dass der andere sie nicht mag und so weiter. Ne? All das kriegen wir damit hin, sage ich jetzt mal. Oder das ist, glaube ich, eine Folge auch dieser Haltung in der Bindungs- und Beziehungsgestaltung und eine ganz große Voraussetzung und Bedingung dafür, dass die anderen Sachen überhaupt wirklich gut funktionieren können.
Und diese Bindungs- und Beziehungsgestaltung müsste ich ja noch einmal erweitern, also sozusagen erweitern. Denn das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, wow, der hat echt nochmal mich ein Level weitergebracht. Nämlich diese Bindungs- und Beziehungsgestaltung, diesen Konstruktivismus, auch auf die inneren Anteile anzuwenden. Also wie oft haben wir es im Coaching, dass ein Klient startet, ich bin so ein Idiot, ich habe schon wieder das und das gemacht. So, wenn ich sage, jo, haben sie recht, sind sie wirklich, dann habe ich zwar wunderbar gepaced, aber ist vielleicht nicht das, was er hören möchte. Und wenn ich ihm jetzt widerspreche, ach, überhaupt nicht idiotisch, kann mal passieren, dann wird der Teil in ihm, der sagt, ich bin so ein Idiot, hier noch wütender und emotionaler. Und wenn ich das dann schaffe, noch einen Gegenspieler aufzubauen und beide zu pacen und dann sage, Mensch, ein Anteil ärgert sich zu Recht, dass sie das und das gemacht haben und ein anderer Anteil, der erinnert sich an die gute Absicht, die dahinter steckte. Und wenn ich das anbiete, soll ja auch nicht heißen, blind, dass alles toll ist und man nie Verhalten reflektiert und verändern möchte, aber dass man einfach in dem Moment sich entsinnt, dass in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, sie aus allen Optionen, die ich hatte, zu dem Zeitpunkt die bestmögliche war, die ich treffen konnte. Sonst hätte ich sie ja nicht getroffen. Klar ist man am Donnerstagmorgen schlauer nach der Mittwochs-Lottoziehung, welche Zahlen hätte ankreuzen sollen. Aber sich deswegen das Leben lang zu ärgern, macht ja auch keinen Sinn. Wenn ich aber sagen kann, hey, damals war es richtig, die Aktie gekauft zu haben, mit der Frau zusammenzuziehen, den Jobangebot anzunehmen, dann habe ich einen ganz anderen Umgang mit mir selbst. Und wenn ich das auch noch schaffe, meinem Klienten mitzugeben, also A, für sein Coaching-Anliegen, aber auch so als Tipp fürs Leben, dann habe ich wirklich Menschen glücklich gemacht. Und das Ganze hilft ja auch, wenn ich das noch ergänzen darf, in der Selbstfürsorge, also im Umgang mit sich selbst. Welche Gedanken habe ich denn? Wie kann ich denn meine Gedankenhygiene so ein bisschen steuern im Kopf? Wir hätten ja mal eine Folge zu Glauben setzen. Dann denke ich mir immer das, dann läuft es schlecht. Oder ich denke mir, ach Mensch, das ist ja eigentlich auch ganz schön. Toll, dass ich es geschafft habe, das und das zu tun. Das hat ja alles Auswirkungen. Und deswegen kann ich das, meine große Empfehlung für die Gedanken, für den Umgang mit sich selbst als Coach, als Mensch, aber vor allem auch in der Arbeit mit unseren Klienten.
Ich steige mal ein. Und zwar, ich finde, da steckt viel drin in dem, was du gesagt hast. Und zwar, eine Sache, die du benannt hast, ist dieses nicht schwarz-weiß, ne? Nicht zu sagen, oh, es war total blöd oder es war total super. Und da sind wir im Bereich der Selbstakzeptanz. Und das erlebe ich immer wieder, dass, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel nur sagen, das war alles total super, das ist nicht Selbstakzeptanz. Selbstakzeptanz heißt, da sind auch Sachen, die schwierig sind. Und trotzdem behalte ich diesen liebevollen, zugewandten, mich weiterbringenden Blick auf mich selbst. Und dass wir da nicht in die Falle gehen und immer nur sagen, sie sind super, sondern auch hier von dieser Haltung her, ne, es ist sicherlich hat es einen Sinn gehabt von ihnen. Sicherlich ist auch darin was Positives zu finden, aber es gibt auch Schwierigkeiten. Also da das auch zu verwirklichen und den Klienten spüren zu lassen, ja, das sind problematische Dinge dabei. Und trotzdem bleiben wir in dieser Bindung, in dieser Zuversicht, in dieser Konstruktivität und trauen ihnen das auch zu. Und das andere, was du noch benannt hast, ist, dass die Leute dann auch irgendwann selber anfangen, mit sich so umzugehen. Und ich glaube, das ist halt auch ein Effekt von der Bindung und der Beziehungsgestaltung. Wir sind natürlich auch Modelle und sie erleben das immer wieder im Kontakt mit uns und irgendwann wird das Ganze auch internalisiert und sie können auch das Verhältnis zu sich selbst mehr und mehr in dieser Form, soweit es für sie hilfreich ist, gestalten. Und ich glaube, wenn das überschwappt, dann hat man nochmal auf einer ganz anderen Ebene was gewonnen als nur bei dem konkreten Problem. Also dann haben wir im Selbstverhältnis was verändert und im Umgang mit sich selbst, was sich natürlich auf ganz viele andere Sachen auch auswirken kann und soll. Und auch da spiegelt sich dann die Haltung und hat einen ganz großen Wirkfaktor.
Und wenn man den einmal internalisiert hat, dann hat das Auswirkungen auf ganz, ganz vieles.
Genau.
Also alleine der Unterschied, aber ich frage, warum hast du ein rotes Oberteil an? Wofür hast du ein rotes Oberteil an? Oder was ist denn der gute Grund dafür, dass du das und das hast? Und das habe ich mir am Anfang wirklich, muss ich mich darauf konzentrieren, gerade wenn ich mich über was geärgert habe, dann der Klassiker, warum hast du denn? Durchatmen und in 9 von 10 Fällen gelingt es mir, nicht immer, bin auch Mensch geblieben, dann eben nach dem guten Grund zu fragen. Und die Antworten sind gleich ganz andere.
Ja.
Und ein Beispiel, was ich auch jetzt großartig finde in Haltung, man könnte mich ja oder uns beiden ja quasi als geistige Enkel Milton Erickson's bezeichnen. Wir haben beide nie live kennengelernt, aber von ganz vielen gelernt, die von ihm gelernt haben. Und er ist ja wirklich der Großmeister der Hypnotherapie. Und da könnten wir, glaube ich, auch stundenlang über ihn erzählen und berichten. Was mich aber total fasziniert hat, neben seinen Techniken und wie er gesundheitlich sich dadurch gekämpft hat und was er alles Tolles im Leben geschafft hat, sind 2 Sachen. Das eine ist, er hat nie ein Buch geschrieben und wurde mehrfach gefragt, Mensch Milton, schreib doch mal ein Buch. Und er hat gesagt, ja, wenn ich jetzt einen Coaching- oder Therapiefall beschreibe, mit allen Interventionen, das ist ja bezogen auf diesen einen Klienten. Und dann nehmen das andere Leute und nehmen die gleichen Techniken, Interventionen, die für meinen Klienten gepasst haben, auf einen Klienten, auf den es vielleicht gar nicht passt. Und das möchte ich nicht. Dachte ich schon so, wow, ich meine, wie viele Leute heutzutage wollen irgendwie ihr Buch schreiben, nur um irgendwie auf im Profil haben zu können, ich bin auch Autor. Und bilden so, nee, weil es könnte missverstanden werden. Mhm. Und apropos Buch, da hat mir Freund, Kollege und auch Trainer von uns, der Johann Rosenberger, noch mal erzählt, er war in dem Haus von Milton Erickson. Und was immer noch erhalten ist, in den USA von seiner Familie bewohnt wird und ab und zu kommen eben dann Besucher und guckte sich so rum und sah dann so ein paar Bücher, aber so richtig Schundliteratur. Also so, keine Ahnung, Gala Bunte oder so. Und er war wirklich in den Grundfesten von Milton Erickson erschüttert, wie eine solche Persönlichkeit so einen Käse lesen kann. Und hat dann versucht, höflich zu fragen, die Familie, wie das denn kommt, dass die Bücher da hinkommen. Und jetzt halte ich fest. Und dann sagten sie, ja, der wollte die Menschen verstehen.
Absolut.
Wie groß ist das denn? Da liest du dir irgendeinen Scheiß durch, nur damit du verstehst, wie halt die Amerikaner sagen, Joe on the Street, darüber denken und wie die zu ihrer Meinung kommen. Grandios.
Absolut. Und da fällt mir ein, dass ich zum Beispiel mir im Wartezimmer nicht nur den Spiegel habe und das Philosophie-Magazin, sondern ich habe auch die Gala da tatsächlich. Ich habe 11 Freunde da, Fußballzeitschriften und Tattoo-Magazin, damit die Leute wissen, die ist bodenständig, die hat ein Interesse dafür. Wir dürfen hier alles sagen. Wir müssen nicht irgendwie hochgestochen oder unauthentisch oder irgendwas kommen. Das ist ein Seeding tatsächlich. Und ich finde es auch total wichtig, solche Sachen auch zu lesen. Oder ich gucke mir auch manchmal Filme an. Also zum Beispiel Frozen ist jetzt nicht mehr mein Alter. Es war nachdem meine Kinder so klein waren. Um zu wissen, wenn das so Sachen sind, die auch zum Beispiel so verankert sind in unserer Kultur. Was prägt uns? Was prägt uns kulturell? Was finden die Kinder von heute toll? Ja, und ich habe mir wirklich jetzt auch schon letztens eine Serie angeguckt. Ich fand es furchtbar. Es war viel zu schnell für mich geschnitten. Es war zu brutal. Aber ich möchte verstehen, was die Leute prägt, was die fasziniert. Und ich glaube, das wäre immer gut, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Ne? Und die Soziologen haben die Mittel dafür an der Hand, das zu untersuchen. Und für uns geht es aber darum, das auch emotional nachvollziehen zu können, eventuell.
Und ich wusste bis eben gar nicht, dass es ein Tattoo-Magazin gibt.
Aber ja, natürlich. Viele.
Dann haben wir ja gleich ein Thema für unsere nächste Folge. Laden wir uns ein paar Gala-Stars ein und sprechen über Tattoos und großartig. Aber genau.
Ich hatte noch ganz kurz was anderes. Und zwar, als du beschrieben hast, dass Milton Erickson kein Buch geschrieben hat. Ich glaube, da merken wir auch was. Unser Thema ist ja auch Haltung. Du kannst es schlecht transportieren in Worten. Ja, wovor er ja auch Angst hatte, weswegen er unter anderem kein Buch geschrieben hat. Du musst es spüren, du musst es erleben. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, auch manchmal wichtig. Es gibt Sachen, die kann man sich aus Büchern aneignen und es gibt Sachen, wo du im Kontakt sein musst. Da sind wir vielleicht auch so ein bisschen bei Präsenz und Online. Egal, ob das jetzt bei den Ausbildungen oder bei unseren Ausbildungen ist oder ob es im Umgang oder im Setting ist, ob wir ein Präsenz- oder ein Online-Setting für unsere Coaches haben. auch da finde ich, dass man im direkten Kontakt, dass das einfach noch mehr spürbar wird, die Haltung häufig. Ne? Es geht beides, aber tatsächlich finde ich, wenn wir im direkten Kontakt sind, hat die mehr Wirkung und das ist manchmal ganz wichtig.
Ja, erleben ist einfach nochmal anders als nur lesen oder sich theoretisch irgendwas vornehmen. Und da muss ich sagen, gibt es ein paar, die mich da total geprägt haben. Also auch lange bevor ich mit Coaching angefangen hatte. Ich habe ja wirklich vom Azubi bis zum Geschäftsführer all die Hierarchien durch und immer geguckt, die mir vorgesetzte Person. Was davon finde ich gut? Also was möchte ich gerne so beibehalten, wenn ich auf dem Level bin? Und was möchte ich anders machen?
Mhm.
Und das ist einfach auch eine ganz andere Akzeptanz, wenn du halt die Leute wissen, dass du eben auch mal das und das gemacht hast. Und das eben zu bewahren und es eben nicht zu vergessen, finde ich unglaublich wichtig und hilfreich. Und da haben mich auch echt, muss ich sagen, leider nicht viele. Ich hatte also von allen Führungskräften, die ich hatte, es waren einige, weil ich ja auch im Training verschiedene Vorgesetzte hatte, zwei, die mich sehr, sehr geprägt haben. Und einer von den beiden, der hat auch mal einen Satz gesagt, wo ich dachte, wow, also den drucke ich mir aus und hänge irgendwo an die Wand. Er sagte mal, es gibt keine falschen Leute, also bezogen auf Mitarbeiter. Es gibt keine falschen Mitarbeiter. Es gibt nur Mitarbeiter am falschen Ort. Und das finde ich auch so, weil ich mal klar, wenn du den kreativsten Menschen überhaupt in die Buchhaltung steckst, dann macht er genau, also er wird nicht glücklich und du als Leiter Buchhaltung oder Geschäftsführer ist auch nicht glücklich. Und umgekehrt den regeltreuesten, perfekt organisiert, strukturiertesten Menschen eben ins Online-Marketing ist vielleicht auch nicht das Richtige. Insofern also, einfach zu gucken, die Grundhaltung. Jeder Mensch ist gut und richtig. Oder auch hier ein Zitat, als ich mit Gerhard Hüthe damals gesprochen hatte, habe ich aber provokativ gefragt, Generation Z, wo ja einige sagen Z wie zu faul. Und er sagte, nein, aus den Leuten das rauskitzeln, wofür sie brennen. Und dann im Führungskreis sich nicht darüber echauffieren, wie schlimm die jungen Leute sind, sondern sagen, hey, meine jungen Leute, die habe ich so und so, das sind die Werte, das ist die Haltung, dafür tun sie das, da kann man sie begeistern. Und wenn man da die Sachen richtig stellt, dann gehen die ab wie eine Rakete. Und das fand ich auch so eine tolle Haltung, dass man eben die einen, also klassisch Generation Z, sagt, nö, hier die Jungen können ja gar nichts, sollen richtig arbeiten lernen. Oder zu sagen so, wow, wie kann ich denn die Kompetenzen, das Profil, was da ist, so nutzen und das eben abrufen. Das ist doch meine Aufgabe als Führungskraft, so lange zu suchen, bis ich den Punkt gefunden habe, wo dann die Rakete startet. Das fand ich auch eine grandiose Haltung. Deswegen finde ich, dass eben die Haltung eben auch nicht nur wichtig als Coach, als Mensch, sondern eben auch im Business und gerade vor allem als Führungskraft.
Ja, genau. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir dann nicht, also ich will noch mal ganz kurz eine Lanze brechen für die Generation Z, die häufig so negativ irgendwie dargestellt wird und ja, die sich da schon sehr drüber beschwert hat, dass sich halt auch vielleicht einfach Werte und Erfahrungen geändert haben und sich die Umwelt da auch ein bisschen anpassen muss. Und das würde ja auch dahinter stecken. Und für mich ist das, was du gerade gesagt hast, ich arbeite ja viel mit neurodiversen Menschen, egal ob ADHS oder Autismus-Spektrum, Hochbegabung. Und da sieht man das ganz extrem, ne? Wenn die richtigen Rahmenbedingungen da sind, wie die Stärken, die dann vorhanden sind, zum Blühen kommen, wie sich Potenziale entfalten und ganz besondere Möglichkeiten und Potenziale entfaltet werden und da dann auch für Toleranz zu werben. Und Akzeptanz und ich finde nicht nur Toleranz und Akzeptanz, sondern auch eine Neugier aufeinander. Und auch das beinhaltet ja, dass wir als Menschen uns mehr als Miteinander und als Team verstehen müssen, ne? Und nicht immer alles aufrechnen, sondern auch ausgleichen und gucken, wie können wir am besten zusammen funktionieren. Was sind deine Stärken, was sind meine, wo sind deine Grenzen, wo sind meine? Und sich da immer wieder fein zu justieren letzten Endes.
Der Bereich Akzeptanz finde ich wichtig in der Gesellschaft. Dem Bereich Neugier finde ich auch super. Wenn ich jetzt bei meinen Kindern sehe in der Schule, wie die halt eben auch mit anderen Kindern mit zum Beispiel Autismus, ADHS umgehen lernen in ihrer Klasse. Das ist heute, finde ich, einfach eine gute Sache, wenn es entsprechend auch von den Schulen her so die Kapazitäten gibt. Und das eine ist eben als Coach oder Therapeut. Da kommt jemand hin, sagt, oh, ich habe da irgendwas. Du stellst fest, es ist Autismus und hilfst den Menschen, damit gut umzugehen und einen Schritt weiter sein Potenzial zu entfalten. Mhm. Jetzt bei uns in der IT-Beratung ist einer junger Mitarbeiter, der ADHS hat, aber wirklich Dinge in dreifacher Geschwindigkeit durchliest.
Jo.
Podcast auf externem Programm. Ich kenne doppelte Geschwindigkeit, der dreifache Geschwindigkeit. Mhm. Zack, oben wieder so ein Eimer Wissen ins Gehirn geben kannst. Also da hat dein Chef das wunderbar rausgearbeitet, wie man ihn diese Eigenschaft nicht als Krankheit, sondern als Eigenschaft zu sehen und zu gucken, wie die Eigenschaft nutzen kann. Und das ist natürlich mega. Also ich würde mir wünschen, wenn das nicht nur Aufgabe von Coaches und Therapeuten ist, sondern auch von der gesamten Gesellschaft, besonders von Führungskräften, dass ich halt gucke, wie kitzle ich das Potenzial aus jedem Menschen heraus, ob der jetzt ADS hat oder nicht, oder einfach jeder hat ja seine charakteristischen Besonderheiten. Und dann nicht zu sagen, ach, der ist so und so, zack, bumm, Stempel drauf, sondern zu gucken, hey, mega, in welchem Kontext, welchen Bedingungen, zu welchen Uhrzeiten ist jemand wirklich, wirklich fit?
Ja, und da werden wir nochmal zu unserem Thema Haltung zurückkommen. Ich denke, das ist halt auch eine Haltungsgeschichte, auf Stärken und Ressourcen zu gucken und danach zu suchen, anstatt defizitorientiert vorzugehen. Ich glaube, das ist auch
was. Denn wie Milton sagen würde, Energy follows attention.
Ganz genau. Problem Talk leads to problems.
Creates problems, solution talk creates solutions. Steve DeShazer.
Steve DeShazer, ganz genau.
Jetzt haben wir ein paar Zitate zum Abschluss reingebaut. Und ein paar tolle Ideen für weitere Folgen.
Ich habe noch eine letzte Frage zum Abschluss für dich. Und zwar, wir reden hier so viel über die Haltung, Timo. Wie gut gelingt es dir selber gegenüber, die anzuwenden?
Ich sage immer, Coach werden, Mensch bleiben. Mhm. Also das habe ich auch oft mit Teilnehmern, wenn sie mich dann fragen, irgendwie in einem Mittagessen und Abendessen oder privat zu mir Kontakt haben. Wie kannst du als Coach so eine klare Haltung oder Meinung haben? Ja, weil ich auch Mensch geblieben bin. Das ist eine Rollenklarheit. Insofern da bin ich schon, sehe ich mich auch als Mensch und sicherlich nicht als der super, der nie irgendeinen Fehler macht. Es gelingt mir jeden Tag besser, aber auch da, ich kenne keinen, wo es perfekt ist. Ich reflektiere aber dann.
Mhm.
Und wenn ich mich, keine Ahnung, jetzt über die IT in Vorbereitung auf den Podcast geärgert habe, und sage, okay, reflektieren, nicht ich, sondern ein Teil von mir ärgert sich und wie kann man da einen guten Umgang finden? Also ich glaube, der Clou besteht nicht darin, dass man nie Fehler macht oder nie Formulierungen wählt, die nicht perfekt sind, sondern dass man irgendwie innehält, ob das ein Ritual ist beim Zähneputzen, denke ich oft drüber nach oder so. Im Moment, wie bei der Tag bisher und wenn du nochmal zurückspulen könntest, was wir zu anders machen. Nicht aus dem Motiv heraus hinterher zu trauern, sich zu ärgern, was man falsch gemacht hat, sondern zu gucken, was kann ich jetzt dann anders machen. Und da ist gerade der Umgang mit sich selbst, dieses wofür ist es denn gut, das, Punkt, 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 extrem hilfreich.
Mhm. Da bewundere ich dich, mir gelingt es nicht immer.
Nee, mir auch nicht.
Also es gibt bei mir schon so Momente, wo es wirklich abrauscht und ich denke, ach du scheiße Frauke. Und kein gutes internalisiertes Selbstverhältnis habe, ich sag's mal so.
Und bei mir auch erst ein paar Stunden später selten in dem Augenblick. Also da will ich mich auch nicht mehr loben.
Genau, und es gibt Themen, da arbeite ich seit Ewigkeiten dran und es hat sich noch kein Zentimeter bewegt. Ich will es hier mal so offen sagen. Also ich würde mir da mit mir selber manchmal ein bisschen mehr wünschen und genau, also aber vielleicht nimmt das auch ein bisschen den Druck raus. Also ich bin da noch dran und arbeite da ab und an. Manchmal gelingt es und manchmal gelingt es nicht. Genau.
Ich sagte, Coach werden, Mensch bleiben und Menschen haben Ecken und Kanten.
Gut.
In diesem Sinne hoffen wir, dass wir euch einen Mehrwert bieten konnten und wünschen einen wunderbaren Tag. Viel Freude beim weiteren Hören.
Lasst es euch gut gehen.